Danke, Jörg. Das ist ein besonderer Tag und an diesem besonderen Tag erlaube ich mir etwas, was ich mir sonst bis jetzt nicht erlaubt habe. Ich mache etwas, was sonst nur amerikanische Berühmtheiten machen. Das bin ich nun bei weitem nicht. Aber ich habe gedacht, als Erinnerung muss ich ein Selfie machen. Mit euch im Hintergrund. Ich mache drei, weil wir haben ja drei Blöcke, ja? Also ihr dürft euch gerne freuen oder winken oder... Ich habe das noch nie gemacht, das merkt man hier dran. Wer das Bild nachher haben will, einfach bei mir melden. Nee, ich habe eine zittrige Hand, deswegen verwackeln die ganzen Bilder. Also, heute ist ein besonderer Tag. Und es ist alles ein wenig anders. Ich habe das Gefühl, jedes Wort, was gesagt wird, die haben irgendwie eine größere Bedeutung, so fast so ein bisschen Bedeutungsschwangerschaft liegt in der Luft. Und ein wenig ist mir schon mulmig zumute, zum einen, wenn ich auf die Uhrzeit gucke, denn ihr habt mir tatsächlich viel beigebracht, aber nicht unter 25 Minuten zu predigen. Aber sonst natürlich auch, weil das letzte Mal ist, dass ich hier vorne in meiner geliebten Freien Evangelischen Gemeinde stehen darf, bei einer meiner Lieblingstätigkeiten. Man konnte es ja auf den Bildern sehr gut sehen. Fast auf jedem Bild hatte ich hier so ein Mikrofon an dem Ohr oder an dem Mund, um euch etwas von Jesus, von Gott zu erzählen. Tja, so ist das wohl an Abschiedstagen. Abschied, da steckt ja das Wort Scheiden, Trennung drin. Also das bedeutet ja für viele auch einfach Verlust. Wir verlieren etwas. Einen lieben Menschen, eine Familie, eine liebgewordene Gemeinde, ein schönes Zuhause, eine wunderschöne Gegend und auch einen gewohnten Alltag. Und wenn man so einen Abschiedstag miteinander vorbereiten und dann auch feiern kann, dann wird das in aller Regel auch so ein Tag zum Zurückschauen. Was haben wir in den letzten Jahren gemeinsam erreicht, erlebt? Welche Ereignisse, welche Worte, welche Begegnungen haben geprägt? Was ist entstanden? Wie hat sich die Gemeinde entwickelt? Inmitten dieser Fragen möchte ich aber heute Morgen mit euch nicht zurückschauen, sondern einen Blick nach vorne werfen. Einen Blick, der Mut machen will, ermutigen. Ermutigung ist ja irgendwie immer gut, ne? Wer würde schon eine Ermutigung ablehnen wollen? Aber vor allem an solchen Tagen, wo es darum geht, Abschied zu nehmen, an denen wir uns bewusst werden, der Tag morgen wird anders sein als der Tag, den wir gestern und heute erlebt haben. Die Zukunft ist anders als die Vergangenheit. Große Veränderungen kommen auf uns zu. An solchen Tagen, an solchen Abschiedstagen, Schwellentagen, da ist Ermutigung wirklich gut. Da ist es so, dass wir das vielleicht aufsaugen, wie so ein ausgetrockneter Schwamm Wasser aufsaugt. Der christliche Glaube ist in seinem Wesen Ermutigung. Wer an Gott, wer an Jesus Christus glaubt, der kann fröhlicher und entspannter, ermutigt in das Morgen gehen. Und diese Ermutigung soll helfen, wenn wir einen Blick nach vorne werfen und uns die Fragen stellen, vielleicht ihr als Gemeinde, was kommt eigentlich in den nächsten Monaten auf uns zu? Wie werden wir uns aufstellen, wenn wir jetzt eine Zeit lang ohne Pastor unterwegs sein müssen oder sein können? Wird es eine gute oder eine schwere Zeit? Ich habe in den letzten Monaten oft über diesen Tag nachgedacht und alle möglichen Bibeltexte mir überlegt, die ich für meine Predigt zugrunde legen kann und wieder verworfen. Und bei diesen Überlegungen bin ich vor einigen Monaten bei meinem Blick durch mein Arbeitszimmer an einem Bild hängen geblieben. Ich habe euch das Bild mitgebracht. Dieses Bild wird der ein oder andere von euch kennen. Das ist das Bild, was meine Eltern mir zu meiner Ordination hier in Markt Schwaben geschenkt haben. Ob dir jetzt das Bild von der Buntheit gefällt oder nicht, sei jetzt mal zweitrangig. Wichtig ist mir die Botschaft, die da drauf steht. Es soll nicht durch Heer oder durch Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Dieser Satz stammt aus dem Prophetenbuch Sacharja und ist ein Satz, den Gott durch den Propheten Sacharja einem bestimmten Mann mit dem Allerweltsnamen Serubabel sagen lässt. Serubabel war einer der letzten Nachkommen von König David im Alten Testament und einer der leitenden Verantwortungsträger, so in Israel, in Judäa, muss man genauer sagen, um 520 vor Christus. Eine Zeit des Aufbruchs für Israel. Nach einer langen Zeit der Fremdherrschaft und des Lebens in einem fremden Land, nämlich in Babylon, durften die Israeliten wieder nach Hause. Unter einer neuen persischen Herrschaft hatten sie viele Freiheiten. Sie dürfen ihre Stadt Jerusalem, das Zentrum ihres Lebens und ihres Glaubens, wieder aufbauen. Sie dürfen ihre eigenen Gesetze haben und ihren Glauben leben. Vor allem, sie dürfen ihren zerstörten Tempel wieder aufbauen. Und die Rückkehr der Israeliten beginnt unter dem König Kyros in 538 vor Christus. Mit Euphorie und mit Tatendrang wird begonnen, den Tempel wieder aufzubauen. Das muss doch jetzt losgehen. Doch es gibt Gegenwind und Enttäuschung, die immer stärker werden. Der anfängliche Schwung lässt nach und nach und nach. Der Aufbau gerät ins Stocken, bis der Tempelbau ganz erlahmt und der Tempel zu einer Bauruine wird. Nichts geht mehr, noch weniger als am Berliner Flughafen. Einige Jahre später meldet Gott sich durch seinen Propheten Sacharja und den Propheten Haggai zu Wort. Beide überbringen dem Volk eine Nachricht, eine wichtige Nachricht, die von Gott jetzt an die führenden Männer gesagt wird. Die Bauruine soll weiter gebaut werden. Das soll keine Ruine bleiben, sondern der Tempel soll fertiggestellt werden. Aber wie soll das gehen? Nicht durch Heer oder durch Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. Es wird weitergehen, aber nicht durch eure Macht und nicht durch eure Kraft. Das passt so gar nicht zu unserem Denken. Das geht ja eher so, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir fördern das Bruttosozialprodukt. So heißt es in einem Schlager oder in einem Sprichwort, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist eine Haltung, glaube ich, die viele Menschen haben. Anpacken, wir schaffen es. Wenn wir uns nur ranhalten und uns genug Mühe geben, dann wird's was. Und tatsächlich, wir Menschen, wir schaffen ja so unglaublich viel. Es scheint uns ja so gut wie nichts mehr unmöglich zu sein. Wir können auf der ganzen Welt mit anderen Menschen in Kontakt sein und so tun, als wären sie direkt neben uns. Wir können sie sehen und hören, obwohl sie tausende Kilometer entfernt sind. Wir können fliegen. Wir können andere Planeten erkunden. Wir können uns mit Tunneln unter Meeren hindurchgraben. Uns ist so gut wie nichts unmöglich. Aber hin und wieder stoßen wir doch an unsere Grenzen. Vor allem im persönlichen Leben. Da ist eine schlechte Gewohnheit in meinem Leben, die ich schon so lange abstellen wollte. Vielleicht kennst du das. Beim Jahresbeginn wünscht man sich das her. Dieses Jahr nehme ich mir vor, das und das nicht zu machen. Wir haben den 28. Januar und ich schätze, 99% der Vorhaben sind schon wieder Geschichte. Eine Gewohnheit, die uns nervt, aber die wir nicht loswerden können. Wir fallen immer wieder in alte Verhalten zurück. Oder, sehr tragisch, da ist jemand schwer erkrankt und wir finden kein Medikament, keine Behandlung, die helfen will. Oder da ist eine Beziehungssituation so verdreht und so kaputt, dass das Einzige, was noch hilft, ist Trennung. Oder wenn du Christ bist, wünschst du dir vielleicht auch, dass ein lieber Freund, ein Nachbar, ein Kollege auch diesen Jesus kennenlernt, der dein Leben bestimmt, der mit dem dein Leben du gestaltest und du machst die Erfahrung, es passiert nichts. Über Jahre hinweg. Und du hast nichts in der Hand, um es zu machen. Wenn wir mit etwas Neuem anfangen, und das muss nicht der Bau eines Tempels sein, dann kommt es oft zu Schwierigkeiten, Herausforderungen und Rückschlägen. Ja, das kennen wir auch hier in unserer Gemeinde. Als ich vor 5 Jahren hier angefangen habe, hatten wir 4 Tage vorher das Haus hier gekauft, diese Haushälfte. Nun war es dran, nur noch ein paar kleine Umbauten zu machen, die wir wegen Brandschutz durchführen mussten. Eine Kleinigkeit. Und trotzdem waren wir 2 Jahre damit beschäftigt. Rückschläge, Hindernisse, komplizierte Bestimmungen und neue Vorgaben, die man einzuhalten hatte, was beim Brandschutz so ist und vielleicht auch ein bisschen der Schwung, der verloren gegangen war. Und natürlich ist auch inhaltlich nicht alles so geworden, wie das vorher gedacht war. Manche Idee musste wieder verworfen werden. Leute, die wichtig waren und für eine bestimmte Idee standen, sind weggezogen. Und es ging dann eben doch nicht so wie gedacht. Unsere Reaktion auf sowas ist ganz oft Ärmel hochkrempeln. Jetzt wird in die Hände gespuckt. Das ziehen wir durch. Wir schaffen das, koste es, was es wolle. Das muss doch fertig werden. Heer und Kraft herbei, es muss. Gott spricht, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Warum, so habe ich mich gefragt, ist eigentlich die automatische Reaktion von vielen Menschen auf die Zeit, in der es Rückschläge gibt, warum ist die Reaktion so oft, jetzt aber erst recht? Ich glaube, weil wir so ungern mit Unfertigem zu tun haben. Wir leben so fürchterlich ungern auf einer Baustelle. Das, was wir angefangen haben, das wollen wir doch auch fertig machen. Das muss fertig sein. Aber christliche Gemeinde ist eine Baustelle. Und damit meine ich nicht nur dieses Haus, bei dem wir immer wieder Renovierungen durchführen müssen. Nein, unser ganzes Leben als Gemeinde mit unseren Werten, mit unseren Zielen, mit unseren Vorstellungen, mit unserer Ausrichtung, mit unserem Programm, mit unserer Gemeinschaft, mit unserer Struktur und so weiter, ist Baustelle. Immer noch gibt es etwas zu tun, zu verändern oder zu verbessern. Interessanterweise hat Gott im Gegensatz zu uns überhaupt kein Problem damit. Er scheint nicht so aufs Kriegsfuß mit Baustellen und unfertigen Situationen zu stehen. Es geht ihm nicht so sehr darum, dass Gemeinde fertig wird, sondern dass gebaut wird. 2000 Jahre Kirchengeschichte und noch ist die Kirche nicht fertig. Ich musste an Sie denken, Herr Hohmann, bei der Vorbereitung und habe gedacht, was wäre das entlastend für einen Bürgermeister, wenn nicht die Bauherren nach 2-3 Jahren kommen würden und sagen würden, es muss jetzt aber fertig sein, sondern wenn man ein bisschen mehr Zeit hätte. Zum Beispiel bei dem Bau einer zweiten Trasse und so weiter und so fort, Schulgebäude erneuern. Wir kennen ja die ganzen Themen. Gott hat nicht so das Problem damit wie wir. Der Text, den Jörg Brummann eben gelesen hat und deswegen hat er ihn auch gelesen, ist ein gutes Beispiel dafür. Gemeinde ist ein Acker. Ein Bau, an dem immer weiter gebaut wird. Neues kommt hinzu und Altes wird abgerissen. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch den Geist Gottes. Und die Geschichten der Bibel zeigen das immer wieder. Wie haben die Israeliten Jericho in der Frühzeit Israels eingenommen? Ja, nicht mit Waffengewalt, sondern indem sie 7-mal um die Stadtmauer herumgelaufen sind mit Posaunen. Gott hat die Mauern einfallen lassen. Wie hat Gideon die Plünderungen durch die Midianiter beenden können? Mit 300 Menschen und mit Waffen aus Krügen und Fackeln. Gott hat die Midianiter von den Plünderungen vertrieben. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. Gott macht seinen Leuten deutlich, es kommt nicht so sehr darauf an, dass ihr in die Hände spuckt, dass ihr die Sache selbst angeht. Nein, Gott selbst will für den Wiederaufbau sorgen. Keine Hürde ist für ihn zu groß, kein Hindernis zu schwer. Gott kann Wege ebnen, wo hohe Berge sind. Da, wo unsere Medizin, unsere finanziellen Möglichkeiten, unsere Vorstellungskraft erschöpft ist, da sind Gottes Möglichkeiten noch lange nicht zu Ende. Gott sagt, um es mal mit Barack Obama zu sagen, nicht yes we can, sondern yes I can. Bei mir ist nichts unmöglich. Lasst mich nur machen. Was für eine Ermutigung. Und wir können das bis heute erleben, auch in unserer Gemeinde. Ich habe eben von Herausforderungen und Hindernissen gesprochen, die mit dem Bau und so, mit dem Brandschutz und so weiter zu tun hatten. Aber es ist ja fertig geworden. Und es gibt so vieles, was Gott in den letzten Jahren geschenkt hat, wo wir Aufbruch erleben durften. Wo neue Bereiche in der Gemeinde entstanden sind, wie neue Menschen dazugekommen sind. 14 Menschen, 14 Biografien, um mal nur eine Zahl zu nennen, haben sich taufen lassen. Wahnsinn. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Gott sagt, vertraut auf mich. Versucht diese Hindernisse nicht einfach alleine mit in die Hände spucken aus dem Weg zu räumen. Deswegen, liebe Magd Schwabener, vertraut nicht so sehr auf eure Kraft, sondern auf Gottes Kraft und seid gelassen. Es gibt aber auch noch eine zweite mögliche Reaktion auf Hindernisse und Schwierigkeiten. Die war in Israel verbreitet und ich glaube auch die gibt es bei uns. Und die war wohl der Grund, warum Gott durch den Propheten Haggai den Leuten ziemlich deutlich ins Gewissen spricht. So spricht der Herr Zebaoth. Dieses Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass das Haus des Herrn gebaut werde, also der Tempel. Ist denn eure Zeit da? Dass ihr in euren getäfelten Häusern wohnt, aber dies Haus muss wüst stehen? Die zweite Reaktion auf Hindernisse ist Rückzug. Wenn Gegenwind aufkommt und es zu Schwierigkeiten kommt, Probleme nicht sofort gelöst werden, dann ziehe ich mich lieber zurück. Das andere ist viel zu anstrengend und zu kompliziert und vollkommen ungewiss. Warum soll ich mich einsetzen, wenn ich nicht mal weiß, ob es was bringt? Da kümmere ich mich doch lieber um mein eigenes Ding. Danach kann ich ja immer noch. Es funktioniert ja sowieso nicht. Gott macht seinem Volk deutlich, insbesondere den Leitern und den Anführern, dass er sich das so nicht vorgestellt hat. Ja, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch seinen Geist. Aber direkt danach sagt er, und es geschah dies Wort des Herrn zu mir, die Hände Serubabels haben dies Haus gegründet, seine Hände sollen es auch vollenden, damit ihr erkennt, dass mich der Herr Zebaoth zu euch gesandt hat. Deutlich wird, Serubabel spielt in Gottes Plan für diesen Tempelbau eine wichtige Rolle. Er wird das Haus vollenden. Liebe Leute, jetzt spreche ich vor allem mal die Gemeindemitglieder und die Freunde der Gemeinde an. Euer Einsatz und euer Mitmachen ist gefragt. Gott wirkt in dieser Welt nicht in der Weise, dass er uns Menschen ausschalten würde und sagen würde, macht ihr überhaupt nichts mehr, zieht euch zurück in euer eigenes, ich werde schon ganz alleine tun. Nein, wir sollen und wir dürfen Teil von Gottes Wirken sein. Es soll durch Gottes Geist geschehen, aber nicht ohne, sondern mit uns. Nein, es ist Gott nicht egal, ob etwas passiert oder ob nichts passiert. Die Baustelle soll nicht zu einer Ruine werden, an der keiner mehr arbeitet, weil es eh keinen Sinn mehr machen würde oder weil es nie fertig wird. Gott will, dass etwas geschieht. So will Gott auch, dass es hier in Magd Schwaben weitergeht, durch seinen Geist. Es soll geschehen. Es ist ihm auch nicht egal, ob wir daran beteiligt sind oder nicht. Bei der Einnahme Jerichos, bei der Vertreibung der Midianiter, tut Gott ja das Entscheidende, aber nicht ohne seine Leute, sondern die sind dabei. Rückzug ist eine ganz normale Reaktion darauf, wenn etwas nicht so läuft, wie wir uns das denken, wenn es nicht so vorwärts geht, wenn Rückschläge kommen, große Hindernisse, nichts wie weg. Genau das will Jesus nicht. Genau das möchte Gott nicht. Gott will weder verkrampften Einsatz, unser in die Hände spucken und an ihm alleine vorbei handeln, noch, dass wir uns vollkommen zurückziehen und sagen, wenn es eh nicht vorwärts geht, dann ist mir egal, dann ziehe ich mich zurück. In den letzten Wochen hatte ich ja die Möglichkeit, einige Gruppen und Personen und Kreise in der Gemeinde zu besuchen und immer wieder kam die Frage, Alex, wie soll das denn hier weitergehen, wenn wir keinen Pastor haben? Manch einer hat sogar gefragt, bekommen wir überhaupt wieder einen Pastor? Aber natürlich. Meine Bitte, vertraut Gott doch auch in diesen Fragen. Und zieht euch nicht zurück, wenn es Rückschläge gibt. Wenn manches jetzt eben nicht so läuft, so automatisch, wie das bis jetzt war. Wenn es nicht so läuft, wie ihr euch das vorgestellt habt. Und bitte startet auch keine Alleingänge ohne Gott. Nein, Gott spricht auch zu euch. Nicht durch Heer oder Kraft soll es geschehen, sondern durch meinen Geist. Gott hat in den letzten Jahren viel bewegt. Und wir durften ihm dabei zusehen und mitmachen. Und das will er doch nicht kaputt reißen, sondern weitermachen. Die Gemeinde in Magd Schwaben ist noch lange nicht fertig. Es ist doch seine Gemeinde. Zum Schluss möchte ich noch einen Gedanken zum Ende des Verses sagen. Für alle. Spricht der Herr Zebaoth, so steht es da. Da wird ja eigentlich überhaupt nichts Neues gesagt. Und doch ist das für mich der wichtigste und ermutigendste Teil des ganzen Verses. Gott spricht. Das sagt unglaublich viel über Gott aus. Der jüdisch-christliche Gott ist kein Gott auf einer fremden Wolke, der sich das Treiben der Menschen aus der Ferne anschaut und sie ihrem Schicksal überlässt und mal gucken, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Teilnahmslos, weit, weit weg. Nein, Gott spricht. Er spricht in diese Welt. Er spricht in das Leben von Menschen hinein. Und das nicht nur in religiösen Themen, nein, auch in politischen, in wirtschaftlichen, in kulturellen, in architektonischen Themen will Gott mitreden. So beschreibt es zumindest die Bibel. Gott, der Herr Zebaoth, spricht. Nicht irgendein Gott, sondern der Herr. Der Gott von Abraham, Isaak, von Jakob. Der Gott, der sich Mose vorgestellt hat mit dem Namen Jahwe, ich bin, der ich bin. Und der das Volk Israel aus Ägypten führte. Der Gott, der Josua auf seinem Weg begleitet hat. Der Gott Gideons, der Gott von König David und vielen anderen Menschen im Alten und im Neuen Testament, der Gott, auf den das Volk Israel seit Jahrhunderten schauen konnte, der Gott auch von vielen Menschen in diesem Raum. Mein Gott, dieser Gott spricht. Gott spricht. Gott spricht heute. So ist es in einer meiner Bibeln vorne eingeprägt. Ich finde das wunderschön. Gott spricht heute. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, was zeichnet eine christliche Kirche aus? Und damit spreche ich, glaube ich, auch für meine beiden Vertreter von der evangelischen und der katholischen Kirche und freue mich übrigens sehr, dass ihr da seid. Was zeichnet eine christliche Kirche, eine christliche Gemeinde aus? Sie ist nicht besonders wegen ihrer Struktur oder ihrer Organisation. Vieles von dem, zumindest wie unsere Gemeinde funktioniert, ist genauso wie in einem Verein. Da gibt es einen Kassierer und Kassenprüfer. Da gibt es von jeder Sitzung ein Protokoll. Manche mögen das, andere finden das ganz schrecklich. Da gibt es Mitglieder, die die wesentlichen Entscheidungen treffen und Mitgliederversammlungen wieder. Manche finden das super, andere eher durchschnittlich. Dann gibt es eine Leitung, ihr habt sie eben hier vorne gesehen, die die Gemeinde leitet. Das klingt alles nach geordneter Vereinigung, fast nach einem Verein. Gut, dass es so ist, aber das macht doch eine christliche Gemeinde nicht besonders. Das machen andere auch. Auch nicht der Umgang und die Menschen an sich miteinander. Ja, wir haben den Anspruch, liebevoll, zugewandt und einander so zu begegnen, dass wir miteinander als Persönlichkeiten wachsen können, indem wir uns stärken, unsere Begabungen austesten, Begrenzungen miteinander aushalten. Ich durfte diesen Umgang hier in dieser Gemeinde erleben und echt genießen. Dieses große Wohlwollen anderen gegenüber. Auch anderen Generationen. Aber mal ganz ehrlich, das gibt es in anderen Gruppen auch. Und manchmal hört man ja zumindest, gehen Christen auch nicht nur liebevoll miteinander um. Auch wenn Gemeinde aus Menschen besteht, das ist nicht das Besondere. Es ist auch nicht die Art, wie wir Veranstaltungen feiern. Also auch ich bin zu hören über ein Mikrofon. Es gibt einen Beamer, da hinten sitzt die Technik. Wir haben Musik wie bei vielen anderen Veranstaltungen auch. Wir haben eine Bühne, wir sitzen in Reihen, haben einen Empfang vorher oder hinterher, heißt halt Kirchencafé bei uns. Wisst ihr, was eine christliche Kirche einzigartig macht? Das ist, dass sie damit rechnet, dass Gott spricht. Ja, ich rechne damit, dass Gott heute zu mir und zu dir sprechen möchte. Ich rechne damit, dass unser Gott ein Gott ist, der Kontakt mit uns haben will, der Kommunikation sich mit uns wünscht, der mit uns reden und zuhören will. Gott spricht. Ihr Lieben, das ist die größte Ermutigung, die ich heute im Gepäck habe. Gott spricht. Das bedeutet, er ist da und er bleibt. Heute endet meine Dienstzeit als Pastor hier in dieser Gemeinde. Und in wenigen Wochen werden wir nach Karlsruhe gezogen sein. Und ihr könnt leider, leider, leider nicht alle mitkommen. Aber damit endet doch Gottes Gegenwart nicht hier bei euch. Gott wird mit uns mitgehen als Familie. Und er wird auch mit euch in die nächsten Wochen und Monate gehen. Jesus selbst hat es versprochen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich. Da bin ich dabei. Was für eine Zusage. Der Gott, der sagt, ich will an dieser Gemeinde weiterbauen, die ist mir nicht egal, der ist hier. Gott spricht. Sein Reden ist voller Leben. Sein Reden ist voller Liebe. Sein Reden ist voller Lust, mit uns diese Welt zu verändern, uns zu retten und diese Welt neu zu machen. Sein Reden ist so lebendig, so liebevoll, so voller Lust, dass er, um es mit dem Johannesevangelium zu sagen, dass sein Reden, sein Wort Fleisch wird. Ein Mensch, Jesus der Christus. Um ihn geht es. Gottes lebendiges Wort, Gottes liebendes Wort, Gottes Sprache voller Lust, uns zu retten und mit uns diese Welt zu verändern. Und wisst ihr was, wenn das stimmt, wenn das wirklich stimmt, wenn das stimmt, dann verändert das alles. Wenn der, der über uns steht, der diese ganze Welt im Blick hat, wenn er wirklich der Schöpfer des Universums und von jedem Menschenleben ist, wenn er die ganze Geschichte in dem Blick hat und wenn der zu uns spricht, voller Leben, voller Lust, voller Liebe, dann können wir fröhlich in die Zukunft gucken, denn Gott spricht. Deswegen gibt es Gemeinde, deswegen gibt es die FEG Markt Schwaben. Weder ich noch du haben diese Gemeinde gegründet und das ist gut. Gut, so Gott war es. Und er will an dieser Gemeinde weiterbauen. Und weil er mit seinen Möglichkeiten baut, macht es für uns Sinn, mitzumachen, auszuhalten, wo es nicht vorangeht, wie wir uns das vorstellen, dran zu bleiben, wenn mehr offene Stellen als Baustellen als fertiggestellte Räume zu sehen sind. Weil er mit uns, mit dir, mit dir, mit dir und mit mir voller Leben, voller Liebe und voller Lust sprechen möchte. Darum ist Gemeinde unersetzlich. Ich möchte beten. Großer Gott, an diesem besonderen Tag hältst du uns vor Augen, wer im Zentrum einer Gemeinde und im Zentrum des Lebens stehen möchte, nämlich du selbst. Du selbst mit deinem Geist, der Neues schaffen will, der verändern möchte, der uns begleiten möchte. Und Herr, du weißt, wie es jedem Einzelnen von uns geht, ob Trauer oder Erleichterung, Ermutigung oder Entmutigung, der Wunsch nach eigenem Anpacken oder Rückzug im Mittelpunkt steht. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns darin begegnest, jedem ganz persönlich, und dass wir entdecken und spüren können und hören können, dass du redest. Das sind die besten Worte, die uns begegnen können. Danke. Amen. Diesem Dank wollen wir weiter vertiefen, indem wir zusammen noch zwei Lieder miteinander singen.